Sehr wichtig, diese Betonung gestern Abend über die Mission, auch heute, auch über Israel, die tiefe innere Sehnsucht nach der Wiederkommen unser Herrn. Und vielleicht gerade bei uns hier, wo wir in einer Lust- und Spaßgesellschaft, die in Verderben ist, haben wir Christen eine noch größere Sehnsucht. Denn in die Verfolgung erleben wir, ob wir Christen sind oder in Israel, die Nähe unser Herr, der unser Tröster ist. Aber hier gibt wie eine ganze Vorhang, die uns trennt von die Nähe zum Herrn durch eine Gesellschaft, welche in ihr letzte Züge in eine Spaß- und Lustgesellschaft ihr Untergang finden wird. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man sich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf dem Herrn. Mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Er wird Israel erlösen aus allem seinen Sünden. Amen. Heute werden wir versuchen, einen Blick in die Tiefe in Bezug zu der Weg der Befreiung. Und der Weg der Befreiung aus die schreckliche Knechtschaft in Ägypten, die stellvertretend ist für die Knechtschaften, die Israel ständig erlebt hat, oder wie Luther schreibt, die babylonische Knechtschaft in die Kirche, und das haben wir auch heute in eine andere Form, die eine Grundsatzpredigt zu die 10 Plagen. Ich sage meistens, weil Kultur mir sehr wichtig ist und weil das total vernachlässigt in unseren Kreisen, was tiefe Kultur ist, denn nicht, das Beste ist nicht gut genug für den Herrn. Das beste Werk sicherlich über dieses ist Israel in Ägypten von Georg Friedrich Händel, die mit dem Messias zu sein allergrößte Werk, vor allem der erste Teil, der große Josef Haydn ist zu Tränen gerührt, als er dieses Musik das erste Mal hört. Er war zu Tränen gerührt als Christ und als Komponist. Es gibt auch eine sehr gute Oratorio von Karl Philipp Emanuel Bach über die Israeliten in die Wüste. Die ist wenig bekannt, aber die ist auch wert zu hören. Von den Maler natürlich die überragende Maler, die sie geschehen ist und bleibt Rembrandt. Die 10 Plagen. Ich habe gestern Abend, da wird ein kleines bisschen wiederholen, aber nicht viel heute, betont, dass diese Plagen zeigen die allumfassende Herrlichkeit Gottes, der Heiligkeit Gottes. Das war ein sehr guter Psalm gewählt. Ich wollte das selbst beten ursprünglich, stark auf meine Liste, bis ich sah, dass Sie das beten, dann habe ich auf Psalm 130. Es zeigt, dass der Herr über Leben ist Herr über Tod, denn Tod und Leben sind eine Einheit. Wir wählen nicht der Tag unserer Tod, wir wählen nicht der Tag unserer Geburt. Wir kommen in eine Welt, die vorgegeben für uns ist, weil wir bestimmen nicht über unsere Eltern, über unsere Geburt und wir bestimmen, oder mindestens wir sollen nicht bestimmen, über unser Tod. Leben und Tod sind eine Einheit und wir sehen das am deutlichsten in Christus. Christus ist geboren, für uns zu sterben. Das hat der einzige Maler, der vielleicht auf die gleiche Rang wie Rembrandt als religiöse Maler, Giovanni Bellini, gezeigt in sein Meisterwerk in die National Gallery in London. Er zeigt in seine wunderbare, poetische, einheitliche, blau und klar Blick Jesu Tod auf sein Mutterschoß als Säugling. Und die Mutter betet ihn an in Form ein Pietà, in Form, die Michelangelo dann berühmt gemacht, der tote Jesu, aber nicht der tote Jesu vom Kreuz, sondern der Säugling, der gerade geboren ist. Bellini will uns zeigen, Jesus ist geboren für uns zu sterben. Leben und Tod sind in Christus eine absolute Einheit. Die erste richtige Predigt, die ich gehörte zu Weihnachten, als ich total unerfahren war, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe gedacht, dass Weihnachten mit Bethlehem zu tun. Und der Pfarrer hat die ganze Zeit über Golgatha geredet, ja. Aber er hat absolut recht und die Jaffin hat absolut Unrecht. Zielsetzung Bethlehem ist Golgatha. Und das ist auch sehr interessant für ein Bild. Denn wer in Israel war, weiß, Bethlehem und Jerusalem stehen ganz nah beieinander. Aber der Weg runter ist ein sehr ungerade, sehr schwere Weg, bis man reinkommt, in wen Jesu die ungerade unsere Wege zurechtbeucht am Kreuz. Oder wie es sagt bei Paulus, Saulus, er kommt zum gerade Straße. Hier ein allumfassende Gerichte, pflanzliche Leben, tierliches Leben, menschliches Leben, Lebenselementen, Wasser, Luft. Es ist sehr interessant, dass Christwespe einen allumfassenden Blick über Leben und über das kommende Friedensreich. Jesu, der Herrscher, als Säugling, öfters wird er gezeigt aufs, in ein Herrschergeblick, sogar in die Krippe, wie er schaut zu Himmel, mit klarer Blick über seinen eigenen Weg. Mit pflanzlichem Leben, immer betont, in die Krippe, mit tierlichem Leben, sogar die zwei Tiere, die sehr wichtig in die Kreuzesweg, das sind die Esel und dann die Opfertier, der Ochs, ja. Menschliches Leben, verschiedenen Arten und dann sogar bis zu die Himmel hinauf mit die Engel und die Blick durch das offene Dach, wie das steht immer in die Nord-Renaissance-Malerei, in gotischer Malerei. Die Armut wird gezeigt durch ein offener Schuppen, eine verfallene, aber es zeigt den Blick zum Himmel her und dann die Sterne. Das ist ein Blick, dieser totale Frieden im Leben, aber zum Tod, wie der große Roger van der Weyden in die alte Pinakothek. Man sieht das alles und da, direkt da hinten, ist ein Kreuz. Einheit, Leben, Tod, Einheit hier, Leben, Tod, pflanzliche, tierliche, tierische, menschliche Lebenselementen, eine allumfassende Aussage. Zweitens, wissen Sie, warum ich evangelisch geworden bin? Es ist eine sehr merkwürdige Weg, die wenige Leute, sogar ein Teil davon steht überhaupt nicht in meiner Autobiografie. Ich kam als Jude und ich war ganz auf dem Land, katholische Land. Und ich sang in einem katholischen Kirchenchor, weil der Dirigent hat gewusst, dass Haydn auf dem Niveau von Bach, auf dem allerhöchsten Niveau, und der ist wenig hier in Deutschland verstanden, und der, ich habe Haydn am allerliebsten unter den Komponisten, steht in der Bibel, Haydn und die Juden, nicht wahr? Und ich erinnere mich an eine sehr interessante Begegnung mit unserer Wirtin, die ein frommer Katholik war, eine einfache Bauersfrau. Und sie, nach dem Gottesdienst, sie verbeugt sich für ein Bild von einem Heiligen und betet. Nach katholischer Lehre betet sie über der Heilige zu Jesus, aber viele beten wirklich den Heiligen an. Und ich frage sie, warum tun sie das? Warum tun sie das nicht alles zu Jesus? Sie sagt, ich soll zu Jesus direkt beten. Aber der ist so hochheilig, wie soll ich das tun? Ich bin nur eine einfache Frau, ich brauche diese Vermittler. Und in dieser Aussage habe ich zwei Dinge gewusst. Die Frau ist eine Schwester von mir, denn sie ist zutiefst demütig. Aber ihre Theologie, meine Meinung, ist total falsch. Denn ich bin evangelisch geworden, weil ich als Jude wüsste, dass Jesu verkörpert alle die Vermittlerfunktionen des Alten Testament. Alle die Vermittler, die hohe Priester in alle Ewigkeit, der endgültige Richter, der endgültige König, der endgültige Prophet, der endgültige Kämpfer wie Josua, in alle diese Vermittler ist verkörpert in Jesus. Und wenn er verkörpert alle diese Vermittler, dann warum brauchen wir andere Vermittler an seine Stelle zu ihm? Er ist der Vermittler zu Gott. Und was ich Sie erzähle, weiß niemand außer meine Frau, wie ich Pfarrer geworden bin. Wegen ein katholischer Gottesdienst. Denn ich erzähle Sie das, sehr merkwürdig sind Gottes Wege. Ich sang in dieser katholischen Kirchenchor und ich habe die lauteste Stimme weit und breit. Nicht unbedingt die schönste. Und die haben gesagt, zu der Beerdigung, ein Priester soll Jaffin ein Solo singen. Und ich habe ein Solo ganz laut gesungen, jeder hat das gut gehört. Ich weiß nicht, ob das musikalisch so gut. Und da war leidenschaftlich gepredigt über Priesternachwuchs. Und ich habe das in mein Herz, interessant, ja, ein katholischer Prediger über Priesternachwuchs und ich habe gewusst, der Herr redet zu mir. Und das war mein Weg, evangelischer Pfarrer zu werden. Merkwürdig Gottes, merkwürdige Wege. Aber ich will das hier betonen, die Vermittleraspekt, Mose und Aaron, die sind die Vermittler dieser Plagen. Im Alten Testament geht alles über Vermittler, und die sind natürlich zentrale. Mose ist die Vermittler, nicht nur, was da bei den Plagen passiert, aber wie wir gestern Abend gesehen, der Weg der Befreiung, die Sinai, die Gesetze zu kriegen, die Wege in die Wüste und. Mose ist Stotterer, der stärkste Prophet. Ein Prophetie geht über Wort, ich stottere. Damit zeigt Gott die Totalabhängigkeit, die wir auf ihn haben. Aaron muss für ihn sprechen. Ich habe sehr über Aaron, das ist eine faszinierende Gestalt in mein neuestes Buch. Aaron, Mose soll's für Aaron wie Gott für Mose. Das ist eine sehr merkwürdige Aussage, steht mehrfach im Alten Testament. Hier sind Vermittler und wie gesagt, die ganze Geschichte des Alten Testament ist die Geschichte Vermittler auf verschiedenen Art und Weise zwischen Gott und Volk und Volk und Gott. Und wie Jesus alle diese Vermittlerrolle in sich verkörpert. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus die Knechtschaft Ägyptenland herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus die Knechtschaft der Sünden herausgeführt hat. Ihr sollt kein Gott neben mir haben. Ich habe gestern Abend das sehr deutlich gesagt. Das ist die Erfüllung des ersten Gebot. Denn Jesus bringt uns aus die endgültige Knechtschaft, die nicht die politisch und soziale, sondern die Knechtschaft der Sünden. Und interessant, die Befreiung in Ägypten ist nicht nur von politisch, sozial und wirtschaftlicher Unterdrückung, sondern von Götzendienst. Und das sehen wir sehr deutlich. Es hat erst mit der ersten Tafel, die ist immer primär. Der Tanz um der goldene Kalb, wo haben sie das gelernt? Die haben das in Ägypten gelernt und nicht vergessen. Wie ist es mit uns in unser Götzendienst? Ich habe öfters gepredigt, ich würde so gerne die Wonne in meiner Gemeinde erleben beim Bibellesen, wie wenn sie ihr Auszüge von dem Bankfreitagabend bekommen. Denn die meisten interessieren sich mehr für ihr Bankauszüge als für die Bibel. Welche Götze haben wir? Wir leben in einer Gesellschaft, die Götzen des Gier. Es ist auf die niedrigste Niveau. Ein zentrales Thema der Reformationsmalerei, Cranach. Ich habe ihn gerade gesehen in Cranach, ein Bild über die falsche Ehe, die ungleiche Ehe. Eine hübsche junge Frau und ein alter, reicher Mann. Und der Mann greift nach die Frau's Körper und die Frau greift nach der Manns Geldbeutel. Ja, das ist unsere Gesellschaft heute. Ja, die Gier, die fleischliche Gier. Wo Lust an Rolle von Liebe. Und was ist Lust? Der Lustgötze ist Baal. Und das ist die endgültige Götze, mit wem Israel nie fertig würde. Und das ist die endgültige. In Deutschland gingen wir durch drei zentrale Götze. Heil Hitler, das ist Kaiserkult. Tanz um der goldene Kalb, Das war die goldene Fave, ja, und jetzt Baal. Zentraler Text in die ganze Exodus. Sie sollen, wenn Sie die Bibel lesen, aufmerksam. Ich komme ein bisschen weiter weg, weil es sieht ein bisschen vom Fenster und Jaffin ist ein Hebräer und ich habe... jetzt haben wir die Ursache gefunden. Ja, ich habe gedacht, dass mit meinen unpraktischen Zähnen, ich habe überall geguckt, aber nichts gefunden. Okay. Es gibt einen zentralen Satz, der ganze Alte Testament, und das ist unter Christen kaum bekannt. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Das läuft durch ganz Mose, das läuft durch die ganze Prophetie. Zentraler Text in die Plagen. Die Ägypten sollen innen werden, dass ich der Herr bin. Ägyptenland ist ein zentrales heidnisches Land. Spielt eine sehr wichtige Rolle in der Bibel. Hier ist natürlich eine Vordeutung, dass der Herr sein endgültige Macht für die Heiden zeigen wird. Sie sollen innen, dass ich der Herr bin. Es gab auch Ägypter, die mitgegangen mit der Hebräer, lesen Sie in der Bibel, weil sie wissen, das ist der wahre Gott und das ist Gottes wahre Volk. Ägypten, der Land der Unterdrückung, der Land der Asyl, Jeremia und vor allem Jesu. Und es wird eine Friedensstraße geben. Jesaja 19, wenn ich richtig erinnere, das war so ein wichtiger Text für die falsche Bibelausleger. Die haben gesagt, ja, Friedensstraße, Jerusalem, Ägypten, jetzt brauchen wir nur Frieden mit Syrien und Jesaja 19 ist erfüllt. Nur dieser Text ist erfüllt und wird sich nicht wieder erfüllen bis die tausendjährige Friedensreich. Denn Jesu ging nach Ägypten, nochmal Ägypten und die Heilsrolle, als Zeichenhandlung, denn das Frieden ist Jesu. Und er bringt zeichenhaft diesen Frieden nach Ägypten. Dies Heil wird auch nach Ägypten gehen, wo auch die Mission ging. Und Syrien, Assyrien, wer ist die erste heidenchristliche Gemeinde? Aus die Völker, Antiochien. Und wer kommt zu Glaube direkt vor Damaskus in Syrien oder Assyrien? Das ist Paulus. Und das ist Jesaja 19. Kann mich erinnern, wie ich gegen diese falsche Ausleger das immer gepredigt habe. Die haben gesagt, brauchen wir nur Frieden mit Syrien und dann ist alles in Bute. Es ist nicht in Bute, es wird Krieg geben. Zuerst mit Irak und dann die zentrale Krieg gegen Iran, die Atomwaffen besitzt, die Hauptalliierte der Antichrist, wie es steht in Ezekiel 38, 39, die das Krieg von Magog, Russland, alle beide, Atomkenntnisse und Lang- und Mittelstreckenraketen, die Deutschland, Amerika treffen kann, geschweige denn Israel. Das ist, was uns vorsteht. Der Krieg in Irak ist selbstverständlich, nur die Deutschen wissen nicht, dass es stattfinden wird, weil die hinter dem Mond, unser Bundeskanzler, hinter dem Mond lebt. Ja, er sieht nicht, was für Augen. Denn wir Amerikaner sind mit Albträumen beschäftigt. Denken Sie, 120 Stockwerk, und die geht alles runter. Ich habe an der New Yorker Universität studiert. Ich weiß, was das ist. Und Präsident Bush, ein bekehrter Christ, die heute eine schreckliche Presse, weil wir linksliberale Presse haben, der sicher tut alles, was er kann jetzt gegen Abtreibung und so weiter. Er lebt in Unruhe, weil er weiß, dass wir in den Dritten Weltkrieg sind. Der Krieg gegen fanatische Islam. Steht deutlich geschrieben in Ezekiel 38, 39. Alle die Hauptalliierte der Antichrist, ob das Persien, das ist Iran, die Kuschiten, das ist Sudan, Bin Ladenland und Libyen. Aber man will das nicht hören. Wir leben wie zur Zeit Noah. Essen, trinken, freien und dann kommt das Gericht. Und deswegen ist dieser Text so wichtig, weil das ist das Gericht hier. Das Gericht über Heidenland und wir sind auch Heidenland geworden. Ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin und die Ägypter, auch die Heiden sollen das wissen. Sehr wichtig und das ist sehr schwer anzunehmen, der richtende Gott ist immer das rettende Gott. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo nur Gericht gibt. Und es gibt keine Stelle in der Bibel, wo nur Gnade gibt. Die sind immer eine Einheit. Die antisemitische Kirche hat immer gesagt, Israel leidet und leidet wegen Gottes Gericht. Ja, wegen Gottes Gericht und Gottes Gnade. Das ist ein Läuterungsprozess des Gerichts. Wie kommen Menschen zum Glauben? Ja, ich schau nach, wie das ist als Pfarrer in meiner Gemeinde. Menschen kommen nicht zum Glauben durch das Schöne. Wenn der Mensch in Ordnung wäre, wäre zum Glauben kommen durch die wunderbare Natur. Nebenan als Dichte, die nackten Bäume sind doch schöner als die mit Blättern. Die sind wunderbar, was Gott alles in die Natur schuf. Menschen kommen nicht zum Glauben, nur die paar Genien, die Einsteins, Planck und Heisenberg, zu die Schöpfergott und bei den Christen zu die christliche Gott. Menschen kommen nicht zum Glauben durch Liebe. Liebe ist die wunderbarste Angebot. Ein Geheimnis, die nicht erklärbar ist, die mehr ist als alles sein Teil. Und ich erkläre, das ist Jesus, die Liebe. Und die staunen, und es hat letzten Endes keine Auswirkung. Menschen kommen zu Glauben, weil sie geschlagen sind. Tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Jede Beerdigungsgespräch ist 50 Taufgespräch und Traugespräch wert. So schön wie die Taufgespräche und so wichtig sie sind. Und die Traugespräche. Weil Beerdigungsgespräche sind, wo die Menschen getroffen, ihr Welt ist zusammengebrochen. Sie verlieren wie ein großer Meister in Leichtathletik. Und Sie merken von meiner Aussprache alle, dass ich schwäbischer Pfarrer bin, ja? Der war schwäbischer Meister in mehreren Disziplinen und seine Frau starb. Er war waschechter Heide und wir haben ein sehr ausführliches Beerdigungsgespräch. Bei mir ist das immer der Fall. Und ich habe ihn viel nachbesucht und er ist zum Glaube gekommen, weil sein Leben zerstört war. In das Gericht ist der Weg zu Gnade. Eine kommt zu mir nach einem Vortrag, nicht nur eine, ich habe mehrmals sowas erlebt. Herr Pfarrer, Sie haben leider recht, mein Sohn ist überfahren. Und das war der Weg, dass ich zu Glaube gekommen bin. Ich habe die endgültige Entscheidung gemacht, Pfarrer zu sein. Als mein bester Freund Selbstmord unter Rauschgift machte. Ich habe gar nicht gewusst, dass er Rauschgift nahm. Er war in Amerika, ich in Deutschland. Und das war, diese war die zwei Katalysten. Und das war die letzte Katalyst. Und den nächsten Tag ging ich zum Pfarrer. Ich will Jesus dienen. Wir sollen merken, als wir älter sind, unsere Lebenskräfte gehen weg von uns. Und was tut die Lustgesellschaft? Die wollen sich immer jung machen. Ein Christ, was tut er? Er nimmt jede Lebensphase an. Das ist sehr wichtig, von Herrn gegeben. Wir merken, dass wir älter werden, dass wir schwächer werden. Sterben, das Höhepunkt des Lebens, ein sehr gutes Buch. Sterben, das Höhepunkt des Lebens. Und wie schwer sterben die meisten Christen. Ich weiß wohl, weil ich bin sehr viel bei sterbenden Christen. Die sterben genauso schlimm wie die Heiden und das soll nicht der Fall sein, wenn wir wirklich glauben an Erlösung. Warum halten wir so sehr an diese Welt? Aber Jesus hat das gut verstanden. Dreimal sagt er, lass diese Kelch an mir vorübergehen. Er lebt das mit uns, das Hängen an der Welt. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Der richtende Gott ist zugleich der rettende Gott. Und das ist persönlich und das ist so in Heilsgeschichte. Was ist die Erhöhung Jesu? Ist die Erhöhung Jesus Hallelujahs? Ist die Erhöhung Jesu Pfingsten? Ist die Erhöhung Jesus Auferstehung? Nein, die Erhöhung Jesu ist die schmerzhafte und schlimmste Tod, die man vorstellen kann. Das ist eine Erhöhung, Kreuz. Das ist Gericht. Er übernimmt das Gericht der unerfüllbare Bergpredigt auf sich. Und die Zeichen des Gerichts sind da, die fressenden Mächte und Kräfte der Finsternis. Und die Worte dazu, verflucht ist der, der am Holz hängt. Verflucht und verdammt in aller Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Eine merkwürdige Aussage, 5. Mose 21, 23. Denn die Juden haben nur ein fremden König am Holz hängen lassen und niemals durchgebohrt. Wir stehen in Psalm 22, der große, große Psalm, die Jesu genau beschreibt, durchbohrt am Kreuz, die Zeichen des Gerichts, weil wir Gott umgebracht haben. Juden, Heiden und die Jünger lassen ihn im Stich. Sechstens, Mose und Aaron sind uralt. Mose fängt an eine zentrale Rolle in die Heilsgeschehen, ich glaube mit 80 Jahren. Wer ist älter als 80 hier? Bitte Hände zeigen. Das ist keine schlimme Aussage. Meine Mutter wird 95. Sie ist von der Polizei ertappt für ein paar Jahre, als sie mit 100 Kilometer Geschwindigkeit durch eine geschlossene Ortschaft geflitzt ist, als die Schule rausgelassen war. Ja? Können Sie sich vorstellen? Da war die Polizist, da gehen die Kinder aus der Schule, meine Mutter vorbei mit 100 Kilometer Stunde. Der hat meine Mutter reingeholt und erwartet ein 18-jähriges Kind und sah eine 87-jährige Frau. Ja? Warum sind sie so alt, Mose und Aaron? Warum kriegen erstmal, Mose muss gesüchtig sein, weil er will doch eigene Macht, das haben wir gestern betont, Israel befreien. Und wenn er Totschlag begeht gegen einen Ägypter, und das geht nicht. Israel muss jetzt stark bleiben. Vergessen Sie das niemals. Israel geht nicht. Nochmal, wie die dumme Schafe nach Auschwitz. Wir müssen kämpfen, sonst werden wir alle umgebracht werden. Das ist die Zielsetzung Yasser Arafat und das ganze islamische Welt. Israel zu erlöschen, weil es eine Beleidigung gegen ihre Götze. Ein Machtgötze, Islam, dass Israel ständig Kriege gewinnt. Israel muss sich verteidigen und wenn sie moralisieren gegen Israel, ich warne sie dagegen. Diese christliche Moralisierung gegen Israel, was wäre in Deutschland passieren, wenn sie gar nicht auf die Straße gehen könnte, wenn ihr Kinder gar nicht in die Schule gehen, ohne dass sie in die Luft gesprengt werden? Die Reaktion wäre noch viel härter, als was in Israel passiert. Warum werden die Palästinenser ständig untersucht sein? Weil die schmuggeln Waffen durch. Aber Israel wird entmächtig am Schluss. Die Feinde wird durchbrechen und der Herr wird für Israel kämpfen. Sei stille, der Herr kämpft für euch. Zentraler Satz in Exodus. Sei stille, der Herr kämpft für euch. Israel muss stark bleiben, bis die Waffen von Israel weggenommen und der Herr kämpft für Israel gegen die Feinde. Deswegen, Mose muss gesüchtig sein. Dieser uralt bedeutet seelsorgerlich was sehr wichtig. Als ich erst in Amt war, da war ein modernistischer Pfarrer und ich zusammen. Das war ein sehr merkwürdiger Zweigespann. Und er hat unsere alte Gruppe so ein Altersheim in Vorbereitung, dass sie weg von der Gemeinde in ein Altersheim, ich sag weggeschoben. Und ich stand auf und ich habe gesagt, ich will euch nicht in dieses Altersheim. Direkt als sie unterwegs zum Altersheim. Ich brauche euch als Beter. Wir brauchen euch in die Gemeinde und wir brauchen euch mit euren Enkel und Urenkel. Heute, die junge Generation, die ihr Kinder haben, die wollen nicht lieber als die Omas und Opas ihr Kinder übergeben. Und was tun die Omas und Opas, wenn die Kinder übergeben? Wenn sie Christen sind, sie lesen denen in die Kinderbibel und sie erzählen denen über Jesus. So ist die russische Kirche überlebt werden unter die sogenannte progressive Kommunismus. Die junge Generation war begeisterte Kommunisten und die ältere Generation, die Omas und Opas, die Mose und Aarons, die haben der Glaube durchgehalten sein, weil sie haben über Jesus erzählt und deswegen lebt Glaube noch in der Sowjetunion und im Osten überhaupt. Die wunderbare und zentrale Rolle der alten Mose und Aaron vorbildlich für euch. Das ist keine Zeit der Ruhestand. Wissen Sie, ich bin in Ruhestand. Das bedeutet, ich schreibe 4 Bücher im Jahr im Allgemeinen und halte 180 bis 200 Vorträge im Jahr. Das ist Ruhestand. Es gibt keinen Ruhestand. Mein Vater arbeitet, bis er 90 war. Dann ist er die Treppe runtergefallen und könnte nicht mehr arbeiten. Dieser Uralt hat eine andere Deutung. Wenn Sie mit Kunst zu tun, und das sollen Sie mit großer Kunst, ich mag Land auf und ab, Kunst, Vorträge. Es ist faszinierend, zwei zentrale alte Gestalten, die ständig in die Bilder vorkommen. Simeon und der erste von den Weisen, die als König dargestellt. Beide uralte Menschen. Simeon, die uralte warten Israel auf ihre Erlösung. Und dieser erste von den Weisen, der als König dargestellt, uralt dargestellt, die lange warten wie der Heiden hier auf ihre Erlösung. Und es gibt viele Menschen, die alt, in ihr Alter zum Glauben kommen. weil sie merken, dass ihr Welt bricht zusammen, dass sie nicht immer leben werden. Siebtens. Ständig wird die Vermittlung in diese Plagen durch Holz, durch ein Stab. Dieser lebendige Holz wird dann aufgerichtet als Mittelpunkt der ganzen Welt. Es bleibt stehend und das ist in Jesu Kreuz. Es ist sehr interessant, dass viel von den großen Malern, man kann so eine Menge lernen von Kunst, so eine Menge. Sehen in die Spätmittelalter und frühreformatorische Zeit öfters geben Triebe, die kommen aus dieser Kreuzesholz. Leben aus dem Tod, Leben aus Jesu Tod, neues Leben in und durch Jesu Tod. Dieser Holz, des lebendigen Holz, eine ganz faszinierende Thema, das hat auch mit Aaronstab zu tun, das ist eine sehr faszinierende Sache. Achtens, die Zauberer sind sehr begabte Nachahmer von Gottes Wunder. Luther sagt, Satan ist die Äffchen Gottes. War es nicht Adolf Hitler, der ständig über göttliche Vorsehung gesagt hat? Ein Land, ein Volk, ein Führerstaat, ein Gott, ein Volk, ein Land, Deuteronomium. Und sogar diese Bildsprache, und warum haben die Pfaffen, ich sag Pfaffen, euch das nicht gesagt? Die sind zutiefst schuldig, dass sie das nicht gesehen und gesagt haben. Und dann das Bild. Transportiert in Züge wie Kühe und dann in eine Schlange, zum Leben oder zum Tod. Und Dr. Mengele, ein Hochvertreter der deutschen Kultur, Doktor der Philosophie, Doktor der Medizin, entscheidet über Leben und Tod, das letzte Gericht satanisch gemacht. Und als ob das nicht genug, wo werden die Juden hingeschickt? Zum Dusch, fließendes Wasser, Zeichen Leben, Zeichen Reinheit. Und stattdessen kriegen sie Gas und Tod. Das ganze Sache ist absolut satanisch nachgeahmt. Die größten Gefahren sind in die Nachahmung Gottes. Das haben wir heute in Islam. Niemand kann mir sagen, dass Islam ein friedlicher Glaube bin. Mohammed hat einen Vertrag in Medina mit den Juden. Er brach diesen Vertrag und metzgert alle 600 Juden. So fängt Islam an. Die Siegeszüge, Islam war immer mit den Schwertern. Und dann gab die große Friedenszeit, ja. Als sie brauchten jüdische und christliche Intelligenz, weil das ein, die waren sehr primitive Leute aus den Wüsten. Und so war das unter die Frieden der Schere, der Scheire, des islamischen Gesetzes. Wenn Sie wollen ein gutes Buch darüber lesen, lesen Sie von Bat Yeor, eine ägyptische Jüdin von der Resch Verlag. Ingo Resch ist ein enger Freund von mir. Der Resch Verlag, R-E-S-C-H, von Bat, B-A-T, Yeor, J-O-E-O-A, Bat Yeor über die Geschichte Juden und Christen, die sogenannte Völker der Bibel und der Islam. Eine ausgezeichnete Historikerin, das ist die dritte oder vierte Übersetzung dieses Buch, was tatsächlich passiert ist unter Islam. Ich will euch in dieser Sache, wenn man redet über das Satanische, ein Beispiel und die Nachahmung. Als wir in Florida letztes Jahr, und Gott sei Dank werde ich bald jetzt auch in Florida, ich friere jetzt, ich habe einen Auftrag für jemanden, der mein Zimmer kennt, die ist offen. Da steht oben mein Pullover, und ich könnte die wohl brauchen, ich will nicht nach Hause kommen mit, ich bin Hebräer, es war sehr schön warm im Zimmer da, aber in die obere Teil machen Sie auf, da ist ein Pullover, ja. Ja, ich weiß, die Leute hier sind starke Helden, aber ich bin ein schwacher Hebräer und ich friere. Ja, ich habe mich sogar nicht warm predigen können, ja. 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 Ich stelle euch dieses Beispiel der satanischen Nachahmung. Wir waren in Fort Myers. Ich bin in Fort Myers Beach, wo wir Verwandten haben. Das ist, wo ich meine Ferien mache. Meine Frau hat mir Timesharing. Ich schreibe immer ein Buch. Da, wenn ich da bin, ist es nicht nur ausruhen. Und wir sahen eine Fernsehsendung, die hat was so schockierend. Welt in Krieg, die Katastrophengebiete. Und dieses Mal war das Syrien. Syrien ist Hamas, Dschihad und die schlimmste Terrorgruppen. Mit offenen Armen von Chirac willkommen. Dieser Diktator, als er nach Frankreich kam. Und wir gehen in ein Moschee. Das ist eine junge Frau, die keine theologische Ausbildung oder was, eine junge Frau. Ah, das ist mein Rette hier. Entschuldigung. Ja, ja. Oh, das ist mein, oh, ein Mantel drin. Oh, das ist, das ist. Ohne Hut und Schal. Wo ist mein Hut? Ist runtergefallen. Schauen Sie, ob mein Hut runtergefallen ist. Okay, nur das hier. Okay, ich ziehe mir nicht meine Hut an. Und wir kommen in die größte Moschee, vielen Dank, in Damaskus. Und sie fragt, wie heißt diese Moschee? Die Umayyad-Moschee. Das war die größte Dynastie in der Geschichte Islam. Und dann, wir kommen zu einem Minarett. Und sie sagt, wie heißt die Minarett? Das heißt der Jesu-Minarett. Satanische Nachahmen. Plötzlich war ich ganz wach. Warum der Jesus-Minarett? Weil Jesus wird hier wiederkommen zu diesem Minarett. Satanische Nachahmung. Er kommt zum Ölberg. Und dann kommt die Frage, ja, was tut er? Ja, er hat zwei Aufträge von dem Vater, von Allah. Die zwei Aufträge ist, Beweise zu geben, dass er nicht gekreuzigt ist für die Sünden der Welt, damit ist das neue Bund erlöscht und dann alle Juden auf Erde zu töten. Ende des Zitat. Das ist Islam. Wachen Sie auf dazu und hören Sie nicht, was die Politik und die Kirche dazu sagt. Das ist Islam. Und das ist eine satanische Nachahmung, denn der Koran ist eine satanische Nachahmung von Gottes Wort. Vor allem das Alte Testament, wo Ismael, nicht Isaac, die Verheißung hat. Eine Verdrehung ständig von Gottes Wort. Auch die Verständnis Jesus und. Die erste grundlegende von diesen Plagen ist absolut zentral. Das stand in meinem allerersten Buch Inri, die 1980 gedruckt war. Und ich kann mich erinnern, dass unser jetziger Bischof Gerhard Meyer hat mir einen Brief geschrieben, zu danken besonders über diese Auslegung. Da hören Sie genau zu. Die erste Plage, die ist grundlegend, die erste, ist, dass Wasser in Blut verwandelt wird. Die erste Zeichen Jesu, die Hochzeit zu Kana nach Johannes, da ist Reinigungswasser für Hände, Füße und Teller. Und Wein geht aus. Die kommen zu Maria und Maria kommt zu Jesus. Und Jesus sagt, es ist nicht meine Zeit oder es ist nicht die Zeit, ein Zeichenhandlung. Jesus nimmt diese sechs, die sechs sind die sechs Tage der Schöpfung. Jesus ist die Schöpfungsmittel, es ist eine Zeichenhandlung. Die sind Zeichen der Reinheit. Jesus ist die endgültige Reinheit. Und er verwandelt die in Wein, damit Hochzeit gefeiert. Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes. Jesus nimmt Wein in Bezug zu sein Heil und der Weg des zum neuen Bund. Hier ist eine durchgehende Linie. Wasser, Reinheitswasser in Blut, in Tod, eine Vordeutung über Jesu blutiger Tod. Jesu als die endgültige Reinheit, als er gekreuzigt, kommt Blut und Wasser beide aus seinem Körper. Das geht zurück zu der Hochzeit von Kana. Blut und Wasser, Blut als die endgültige Opfer anstelle aller Tiere Opfer und Wasser, wenn Wasser bedeutet immer Leben, Tod und Reinheit. In sein Tod ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Und diese ganze Handlung, die führt über die Hochzeit zu Kana, zu letzter Abendmahl, damit wir Hochzeit mit ihm in sein Reich feiern können. Hier ist eine durchgehende Linie. Die erste Plage in Ägypten, die grundlegend ist, Blut und Wasser, Reinheit in Tod, Reinheit in Tod, Jesu Blut und Wasser, als er gekreuzigt ist,
geht über die Hochzeit zu Kana. Die Hochzeit zu Kana mit die sechs Tage der Schöpfung. Jesus ist die Schöpfungsmittel, verfügt über die Schöpfung. Reinheitswasser, weil Jesus die endgültige Reinheit ist, verwandelt die in Wein, damit sie Freude im Hochzeit haben können. Und Jesus nahm Wein und sagt, nehmet und trinket, das ist mein Blut, zurück zum Blut, auch Blut am Kreuz, damit wir Hochzeit mit ihnen sein Reich feiern können. So ist die Bibel zu lesen. Wissen Sie, ich bin überhaupt nicht beeindruckt von den Leuten, die sagen, ich habe 120 Mal die Bibel gelesen und 120 Mal die wichtigsten Dinge übersehen. Die Bibel, ich kenne viel Leute, die die Bibel besser kennen als ich, weil ich vergesse immer, was ich geschrieben habe. Aber ich weiß, was zu suchen ist. Und ich weiß die zentrale Themen und die zentrale Linie, um das geht. Es gibt zentrale Bilder und zentrale Themen und das geht alles um Jesus. Und die sind die Linie, die man verfolgt. Nicht das alles auswendig. Das führt zu kein tieferer Schau. Das führt zu Plappereien. Ich habe nichts gegen ein gewisses Auswendigkenntnis. Ich musste bei der Austeilung von Abendmahl immer eine Sprüche haben und ich verstehe gar nichts aus. Meine eigene Lyrik kenne ich nicht auswendig. Und ich musste immer mich vorher üben, dass ich genügend Wörter bei der Auswendigkeit, weil ich kenne nicht. Ich kenne alles inwendig. Ich kenne alles durch Schau. Die zentrale Bilder, die zentrale Linie. Und das offenbart Jesus ganz neu. Und jetzt kommen wir zu einem faszinierenden Punkt und ich will niemanden blamieren, weil wir haben mehrere Fahrer hier, weil ich habe bis jetzt keinen einzigen, der das gewusst habe. Welche ist die Plage, die die Zauberer nicht nachahmen können? Ich blamiere niemanden und niemand darf du was sagen, weil ich werde das sagen, weil niemand weiß das. Ich weiß es, weil ich habe das sehr genau durchgeschaut, dass irgendwas komisch ist, dass die Zauberer immer das nachahmen. Sie könnten Blut und Wasser, die Stände. Wissen Sie, welche das ist? Die kleinste, die Steckmücken. Und wissen Sie, was das bedeutet? Gott macht keine große Schau. Vorsicht für die große Schau. 100.000 Leute gucken bei den Fernseher. Jetzt tun wir ein großes Wunder. Kommen euch alle und bekehren euch dieser riesengroße Schauprozess. Das ist nicht Jesu Weg. Jesus geht weg von den Massen und die große Heilung Jesu passiert in Stille, die große Auferweckung, Jairus' Tochter und Lazarus und so weiter. Jesus wirkt in den Kleinen. Sicher kann er auch große Sachen tun, das ist nicht zu zweifeln. Aber hier wird eine Menge gezeigt, die Feinheit. Ich kann mich erinnern, ich habe einen besten Freund gehabt als Kind. Leider, sein Weg ist nicht ein gutes gewesen. Aber diese Person war weder ein sehr guter Sportler, und das zählt in Amerika, und ich war ein sehr guter Sportler. Deswegen habe ich nie Probleme über Popularität, weil ich immer die Schnellste war, weil meine Mutter hat gesagt, ein Jude kämpft nicht mit seiner Faust. Deswegen muss ich schnell laufen, wenn die Leute auf mich losgehen. Deswegen war ich die Schnellste, ja. Und er war kein Intellektueller, und das bin ich geworden ab 13 und nicht, aber er hat was zentral von ihm gelernt. Mein Freund Robert war jemand, der einen Bezug zur Natur hat, wie kein Mensch, den ich kenne. Er wanderte in die Felder als Kind und er sagte mir, David, ich sag dir eines, der Natur ist nicht die große Bergblicke und nicht die große Ocean, wenn man Gott wirklich begegnen will, in jeder Halm vom Gras. In die kleinste und feinste. Das ist, wo man sieht ihn. Manfred Siebald, mein guter Freund, hat ein gutes Lied über Blumen, die kommen raus aus den Pflaster. Kleine Blumen. Die sind die besonderen Heiden. Entschuldigung, dass ich sage das hier in der Nähe von der Schweizer Alb, aber ich sage das überall, auch im Flachland, ja? Wir müssen Gott sehen in den Kleinen. Und was bedeutet das seelsorgerlich für uns? Dass wir nicht ständig Wunder, nicht ständig besondere Schauprozessen von Gott verlangen. Dass wir jeden Tag neu merken auf die kleine Wunder, die Gott tut in unser Leben. Wir sind so undankbar. Wir wollen immer das Große. Wir wollen immer, was ich will und nicht, was er will. Und wir haben diese Schau für die Feinheit nicht. Es ist sehr interessant, dass das ein Merkmal des deutschen und niederländischen Kunst der 15. Jahrhundert, vor allem von Eich, auf die Feinheit der Gräser, die Feinheit der Blumen, der versteht was. Lernen Sie das seelsorgerlich. Die große Schau ist nicht das Wesentliche. Es ist die kleine innere Dinge, in wen Gott zu uns redet, in die Natur, in unser persönliches Leben. Die große Schau, die werden von den Schauspielern nachgeahmt. Die sogenannte charismatische Politiker, die wir durch Jahrhunderte und Jahrtausende erlebt. Wir brauchen halten und lernen an kleine Sachen. Und die sollen wichtig für uns. Ich habe ein Gedicht geschrieben über Lob der kleinen Dinge. Ein Thema, die durch mein ganzer Lyrik geht. Das ist ein tiefchristliches Thema und es fängt hier an. Nächster Punkt. Sie merken, ich bin nicht ein 1-2-3er-Prediger. Das ist die alte Schule. Bum, bum, K.O. Drei Punkte, ja? Das ist nicht meine Art. Ja? Und wissen Sie, warum ich nicht da bin? Weil es ist künstlich und falsch. Man kann nicht Gott in Schemen hineinbringen. Weder in dogmatische Schemen, noch in 1-2-3 Schemen. Es gibt Dinge, die 15 Punkte und es gibt Dinge, die nur eine Punkte hat. Aber immer das zu schematisch, zu drei Punkte und sagt, ja, dann können die Leute alles nach Hause gehen, ja, und ihr Schweinebraten essen und das alles vergessen. Ich lasse euch nicht so nach Hause gehen. Sie gehen nach Hause mit, ja, was hat Jaffin eigentlich gesagt? Ja, und sie bringen zwei oder drei Dinge, die zentrale für euch seid. Und das, um das geht es. Es ist sehr interessant, dass die Ägypter dürfen aus Reinheitsgrund keine echte Tischgemeinschaft mit den Hebräern haben. Lesen Sie das sehr genau. Die halten sich für besser gegen Gottes eigene Volk. Denn Gott gibt, hat Gesetze gegeben, die Hebräer dürfen das nicht mithalten. Diese Tischgemeinschaft, die innigste Reinheitsgemeinschaft, die muss getrennt werden. Und in Jesu beiderseitig ist das überwunden. Diese Tuch, die kommt runter. Petrus ist gesagt, als frommer Jude isst. Und das für ihn ist abscheulich zu essen. Wissen Sie, mein Großvater, mein Muttersvater, hat immer gesagt, der beste Kalbsbraten gibt in mein kleines Schettel in Polen. Und er muss zurück in die 20er Jahre, war in New York, Gott sei Dank, und ging zurück um eine Augeoperation in Wien. Und die gingen zu die kleinen Schettel. Und meine Mutter hält nicht an das jüdische Gesetz, die Essgesetz, mein Großvater schon. Und die kommen in diese kleine Ort in Polen, in Südostpolen, und die gehen in die Gaststätte. Und mein Großvater fängt an zu schmatzen und sagt zu meiner 17-jährigen Mutter, Janet, hast du je so ein saftiger Kalbsbraten gegessen? Ja, meine Frau hat genau gewusst, dass das Schweinebraten war und kein Kalbsbraten war und hat kein Wort natürlich gesagt, weil wenn sie was gesagt hat, mein Großvater wird in Ohnmacht fallen, denn verstehen Sie, was das bedeutet für ein Jude, denn Leib, Geist und Seele sind uns zertrennt. Das bedeutet, wenn der Leib verschmutzt, die ganze Geist und Seele ist auch verschmutzt. Und wie schrecklich das war für Petrus, das zu überwinden, von diesen kriechenden Tiere und so weiter, Sie kennen diese Geschichte, das zu essen. Diese Reinheitsgesetze sind alle überwunden und da gibt Gemeinschaft. Jesus ging, Sie wissen, mit dem Hauptmann von Kapernaum unter mein Dach zu kommen. Ja, das sind Geld über die Reinheitsgesetze. Da gibt keine Tränen mehr in Jesus zwischen Juden und Christen. Wir sind zusammen. Christen aus den Völkern und Juden aus Judentum. Hier ist die Einheit und die Überwindung dieser Gesetze. Und das ist sehr deutlich, wenn Jesus sagt, ihr seid nicht unrein durch was in euch geht, sondern durch das Böse in eurem Herzen. Und es gibt Sektiere und ich erlebe das ständig bei Vorträgen, die kommen, die fragen, Herr Pfarrer, essen Sie Schweinefleisch? Diese Leute essen kein Blutwurst und kein Schweinefleisch. Und ich antworte immer das gleich. Essen sie Kalbsfleisch? Und die wissen, dass es eine Fangfrage, aber wenn sie nicht die geringste Ahnung über das jüdische Gesetz, wissen sie nicht, was hinter die Frage steht. Ja, ich habe gesagt, wenn sie Kalbsfleisch essen, gehen sie zu den Schächten mit der Rabbiner zusammen, zu schauen, dass das gestempelt ist, dass das Blut aus dem Pulsader gekommen ist. Nein, das tun wir nicht. Ich habe gesagt, das ist genauso schlimm wie Schweinefleisch oder Blutwurst zu essen. Das hat mit der jüdischen Schlachtung und das geht uns nicht an.
In Jesu sind diese Trennung der Völker überwunden, aber die Kirche hat die wiederhergestellt. Denn die Kirchen haben die Juden ausgegrenzt aus die Kirche. Die Ebonite, die Juden, die an Jesus glauben, sind eine Sekte gemacht bei dem zweiten Jahrhundert. Und durch die ganze Mittelalter, reformatorische Zeit und so weiter, die Juden müssen ihr Judentum grundsätzlich aufgeben, um Christen zu werden. Und das ist antisemitisch im tiefsten Sinn und gegen den Gott Israel. Das merkwürdige Auswirkung war, dass man ein ganz einseitiges Verständnis des Evangeliums bekam, weil das wird alles von Heiden ausgelegt und nicht mehr von Juden. Und deswegen ging es so weit, dass die Kirchengeschichte einen Antisemitismus gegen Jesus entwickelt. Denn Jesus ist blutgemäß Jude. Petrus, die sind alle Juden. Der Axt ist auf dem Baum. So sagt Johannes der Täufer, so sage ich jetzt. Der Axt ist auf dem Baum der Kirche. Jesus kommt wieder, weil die Hirten haben versagt. 2000 Jahre versagt. Und was lese ich heute in die Idee? Und ich habe einen scharfen Brief geschrieben, sofort. In die Württembergische Synode, ein Oberkirchenrat sagte, die armen Palästinenser, die schikanen, was sie erleben von Israel. Nochmal geht es weiter. Ja, sie werden untersucht sein, weil viele von denen tragen Waffen und bringen Juden um. Kein einziges Wort über Terrorismus, Selbstmord und so weiter gegen uns. Die Geschichte geht weiter. Und es ist verhängnisvoll, denn wir gehören zueinander. Denn das Alte Testament ist Jesus Selbstverständnis und es wird immer wieder ausgegrenzt. Der beste Lutherkenner in Württemberg hat mir gesagt, wissen Sie, Bruder Jaffing, Luther war Alttestamentler, deswegen haben wir die Reformation. 90% seiner Auslegung sind alttestamentlich. Warum? Vor allem den Psalmen. Ich glaube, er hat viermal den Psalmen ausgelegt. Denn wenn wir nur Neutestament betonen, dann kommt immer, entweder bei der katholischen Kirche die Kirchengeschichte, auch in die Malerei, aber in ihr Verständnis, oder in die evangelische Theologie seit der Aufklärung Griechentum, heidnische Griechentum. Und das war auch im Mittelalter. Die Theologie, gegen wen Luther kämpft, ist eine griechische Theologie. Des Scholastizismus dieser Zeit. Ein Wort dazu. Wissen Sie, es musste ein wunderbares Erlebnis für die Judenchristen, die erste Gemeinde, die alle Juden waren, die erste aus die Völker predigen zu hören. Den hat ein ganz anderes Schau als wir. Und heute, wenn Sie hören einen Judenchrist predigen, dann kriegen Sie auch eine ganz andere Schau. Es sollte längst eine Kirche aus Juden und Heiden sein. Weil wir ergänzen einander. Ich bin nicht zu glauben durch ein Judenchrist, sondern durch ein Heidenchrist gekommen. Wir ergänzen einander. Er hat von mir gelernt, ich habe von ihm, Gott sei Dank, gelernt. Wir wollen den Herrn 3 Tage in die Wüste, am 3. Tag in die Wüste opfern. Ich habe gestern Abend das gesagt. Das ist die zentrale Wunder im Alten Testament. Israel geht durch den Tod. Der Heilige Geist, der Wind, blies den Tod leer. Israel geht durch den Tod, am 3. Tag den Herrn zu opfern. Die katholische Kirche hat das richtig in die Tiefe verstanden. In die katholische Osterandacht ist das immer vorgelesen, als eine Vordeutung von Kreuz und Auferstehung. Durch den Tod, am 3. Tag im neuen Leben den Herrn zu opfern. Und ich habe gestern Abend, wer war nicht hier gestern Abend, das ist kein Schuldbekenntnis, aber ich will sehen. Oh, viele. Ja, Marc Chagall. Der zentrale biblische Maler des 20. Jahrhunderts malte in ein Aquatint, die meine Frau entdeckt für mich. Ich war weg bei Vorträgen, es war in München, die Hippo-Ausstellung.
Dieser zentrale Wunsch, egal ist er hasidischer Jude, wer mehr als Mose ist, kann nur Gott sein für einen frommen Jude. Nicht für einen Liberalen, aber für einen frommen. Und da sieht man, Israel geht durch die Schilfmeer. Da liegt Mose auf die Seite mit seinen Geboten, die er kriegen. Und wer führt Israel durch den Schilfmeer? Jesus, den Gekreuzigten. Die tiefste, tiefste Bekenntnis zu Jesu als sein befreiender Herr. Mehr als Mose. Mose und Jesu, die große Befreier. Ich bin der Herr, dein Gott, der euch aus der Knechtschaft Ägypten herausgeführt hat. Ich bin dein Herr und Heiland, Jesus von Nazareth, der euch aus der Knechtschaft der Sünde herausführte. Noch was, die Rolle der Tiere. Ich liebe Tiere, das wissen Sie. Ich habe viel Gedichte über Tiere, mein Dackel hat Bücher geschrieben. Ich liebe Tiere, weil ich Gott liebe. Und ich sehe die Ursprünglichkeit Gottes Schöpfung in die Tiere und nicht in den Menschen. Denn die Menschen, Paul Gauguin, in sein zweitletztes Bild, er war kein frommer Mann, aber ein tiefer Kenner der Bibel, in sein zweitletztes Bild malte ein paradiesischer Zustand. Das habe ich in Essen, diese große Gauguin-Ausstellung, tiefsinnige Maler. Alles ist da in die Paradies, nur ein fehlt, die Menschen. Warum malt er das? Weil die Menschen haben die paradiesische Zustand zerstört, nicht die Tiere. Und was ist unsere Beziehung zu Tiere? Du Schwein, du Rindvieh, du Esel! Gut, dass jemand nicht reingekommen ist, während diese Vorträge hört. Ja, du Schwein, du Rindvieh, du Esel. Und sogar, du Dackel. Und in Württemberg, in unser Schwabenland, du Halbdackel, du Grasdackel, du Saudackel, ja, als ob da, ich habe mein Bastel das nie gesagt. Die Verachtung von Tieren, und Mose weigert sich nach der 9. Plage, ohne sein Tiere auszusehen. Mit alles sonst. Er braucht die Tiere als Opfer zu Gott, aber er braucht die als Freunde. Die waren unsere Freunde, bis Gott uns eine Frau gab. Wenn meine Frau sterben, und ich hoffe, dass ich sterbe vor sie, ich werde ziemlich hilflos sein. Und meine Frau sagte, David, es gibt nur eine Antwort, kauf noch ein Dackel. Ja? Wissen Sie, dass Tiere eine unwahrscheinliche Wichtigkeit für uns haben? Und jetzt erleben wir wegen unserem Missbrauch der Tiere eine Tierplage nach dem anderen, wie das war in Ägypten. Man hat, ich glaube, in Israel zuerst entdeckt, dass Kinder, die nicht fähig sind, Kontakt mit anderen Menschen, wie heißen diese Kinder? Autistik, dass Delfine haben eine Beziehung zu solchen Kindern und die lassen die Kinder schwimmen mit Delfinen und die Delfine kommen und berühren denen und haben Kontakt und über diesen Kontakt kommt die Kontakt zu Menschen. So sind kluge Eltern, die kaufen einen Hund oder Katze, nicht unbedingt ein Dackel, denn das ist Kinder sind schwer erziehbar, ein Dackel ist unerziehbar. Ich sage euch nur, das sind voraus, auch wenn sie sehr lieb sind. Die kaufen ein Tiere und die lernen durch die Pflegen der Tiere und die Liebe, die Tier gibt, eine tiefere Beziehung zu Menschen. Meine Mutter hatte eine gute Freundin, ihr Mann starb. Das war eine Beziehung wie ich und meine Frau, die waren sehr, sehr eng. Und sie hatte eine Depression, sie wollte niemanden sehen. Sie könnte ohne ihr Mann nicht leben. Und jemand gab sie einen kleinen Hund, kein Dackel, ein richtiger Hund. Und der Hund hat ihr Finger abgeschleckt, Liebe gezeigt, sie hat für das Hund versorgt und ihre Beziehung zu Menschen war wiederhergestellt. Tiere sind sehr, sehr wichtig für uns. Die sollen nicht angebetet wie die Ägypter, das ist die andere Extrem. Jetzt habe ich mich warm gepredigt, das ist wirklich. Wir und unser Volk hat gesündigt, sagt der Pharao. Und das ist eine Frage an die Kirche. Es war ein Papst, und ich bin alles anders als katholisch, ich bin sehr evangelisch, der im Sterben, Papst Johannes der 23., ein sehr ungewöhnlicher Mann, der starb mit dem Gebet, Herr, vergib uns keins, wir haben unser Bruder Abel, die Juden, umgebracht werden. Und diese Kirchengeschichte geht weiter. Und wissen Sie, wo das steht? In der ersten Buch der Bibel. Das habe ich in einem Buch geschrieben. Die zentrale Thema von Genesis ist Bruderhass. Es läuft durch die ganze Genesis. Wenn Sie das Buch genau lesen und schauen, die zentrale fängt mit Kain und Abel. Denken Sie mit Lot, Und die Knechte und Abraham und die Knechte denken sie, wie das ist nicht gerade Bruder, aber ja, es ist. Und dann denken sie an Isaac und Ishmael, denken sie an Jakob und Esau. Es hat immer Variation. Es hat mit Bruderhass zu tun. Und das ist die Hass, die Entwicklung zwischen die beiden Bunde. Außer die mit Ishmael und Isaac, das hat mit Islam zu tun. Die Juden haben der Sohn, der immer bei dem Vater war, wollte nicht annehmen, der Heiden, wie die klassische Auslegung. Und die Juden haben Jesus verfolgt, Paulus verfolgt, auch wenn die alle Juden waren, die den angenommen haben. Und die Kirche hat geantwortet mit 2000 Jahren Judenhass. Wann endlich werden wir sehen, dass wir einander gehören? Die Juden sind unser älterer Bruder, unser geringster Bruder und unser Bruder im Werden. Und Jesu, die endgültige Judenmissionare, wenn Paulus das nicht geschafft wird, keiner von uns da schaffen. Es gibt viele Juden, die an Jesus glauben. Aber die endgültige Judenmissionar ist Jesus. Haben wir diese tiefe innige Beziehung? Wir reden nur über die Leiden der Christen und das ist sehr wichtig. Aber wie ist Israels Leiden heute? Es ist schrecklich in Israel, aber schrecklich. Keine Sicherheit mehr und sogar jetzt im Ausland. Und ist die Welt in Aufregung darüber? Nein. Und ist die Kirche in Aufregung darüber? Nein. Die letzte, und damit werden wir beenden, ist der Passa. Der Passa ist die letzte Plage. Ein Passalam, er muss jung, fehlerlos, Fehler untersucht von dem Priester, dass keine Fehler an seinem Körper ist. Sein Blut wird auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten geschmiert, um zu schützen gegen den Tod. Jesu, unser Passalam, jung, deswegen muss der jung sterben als Passalam. Er muss in die besten Jahre, fehlerlos im Geist und sein Blutschutz gegen den ewigen Tod. Und hör mal zu, das Bild, immer lerne ich von Bildern. Die obere Torschwelle, die beiden Torpfosten. Immer wiederholt, das ist Golgatha, eine Vordort. Jesu mit ausgestreckten, segnenden Händen und die zwei Menschen Möglichkeit. Ja oder nein, es gibt keine Zwischengänge. Ständig wiederholt und das Ganze ist hier vorgedeutet und Jesu starb in die Stunde.